Bei der Beschäftigung mit Wiedergeburt kommt man an dem Thema Tod nicht vorbei. Bei dem Versuch, den Prozess der Wiedergeburt zu beschreiben, stößt man sehr schnell an Grenzen. Grobe Analogien müssen als ein Modell dienen. Aber wie sieht es beim Tod aus? Wissen wir, was der Tod ist? Was wissen wir darüber? Ich bin ein bisschen konservativ und gucke da im Lexikon nach. Und dort habe ich gefunden. Tod ist der Zustand eines Organismus nach dem irreversiblen Ausfall aller Lebensfunktionen. Als Abschluss eines Alterungsprozesses, dem jedes Lebewesen von Geburt an unterworfen ist, ist der Tod genetisch programmiert und somit ein in der organischen Verfassung des Lebens begründetes Ereignis. Und weiter. Dem Tod voraus geht ein Sterbeprozess, der durch den Ausfall einer der drei miteinander verbundenen lebenswichtigen Funktionen von Atmung, Kreislauf und zentralen Nervensystem eingeleitet wird. Soweit das Lexikon. Also eine recht eindeutige Definition. Wir wissen, was der Tod ist. Aber wissen wir auch, was im Sterbeprozess wirklich passiert? Im Februar diesen Jahres war in der Zeitung das Tagesthema Organspende. Es ging um die Frage, wann der Mensch wirklich tot ist. Ausgangspunkt des Artikels waren unterschiedliche Positionen im Ethikrat der Bundesregierung darüber, ob Menschen bei der Organentnahme noch leben oder bereits tot sind. Konkret ist der Hirntod das Ende des Lebens. Abgedruckt war ein Interview mit dem Professor Dr. Eckhard Nagel, das ist der ärztliche Direktor des Uniklinikums hier in Essen. Und der hat gesagt, wir Mediziner haben klare Kriterien, wann der Tod eintritt. Aus medizinischer Sicht gibt es an der Hirntoddefinition überhaupt keinen Zweifel. Hier liegen eindeutige, sichere Vorgaben zugrunde. Auf die Frage, warum es dann im Ethikrat unterschiedliche Ansichten gebe, hat Professor Nagel geantwortet. In der Stellungnahme des Ethikrates werden ganz unterschiedliche Dinge miteinander verglichen. Als Philosoph, Theologe oder auch als Jurist kann ich fragen, ob der Hirntod das Ende des Sterbeprozesses ist oder doch ein davorliegender Moment. Das sind sicher wichtige ethische, philosophische Überlegungen, die bis ins Spirituelle reichen. Doch für einen Arzt sind dies keine primär relevanten Kriterien. Hier geht es um die materielle Existenz des Menschen. Zitat Ende. Es geht mir heute nicht um das Thema Organspende. Diese Entscheidung muss jeder für sich treffen und wenn wir am Ende loslassen können, spielt der genaue Zeitpunkt des Todes diesbezüglich keine Rolle mehr und ich bezweifle auch, dass man diesen Zeitpunkt überhaupt bestimmen kann. Die Diskussion zeigt nur, wie wenig wir in unserer Kultur über den Sterbeprozess an sich wissen. Der Sterbeprozess und der Tod wird von Medizinern nach materiellen Kriterien beurteilt. Bewusstsein kommt gar nicht vor, woraus sich folgern lässt, dass Bewusstsein in diesem Schema gleichfalls als an die Materie gebunden angesehen wird. Persönlich bin es etwas befremdlich, wenn man hier zwischen medizinischen, ethischen, philosophischen und spirituellen Aspekten unterscheidet, weil es ist doch der gleiche Mensch, das stimmt. Den kann ich doch nicht unterteilen. Aber die Sichtweise der Mediziner lässt sich vielleicht folgendermaßen erklären. In unserer von der Wissenschaft geprägten Kultur brauchen wir objektive Kriterien, also Kriterien, die von außen sichtbar sind. Und von diesen Kriterien spricht Professor Nagel. Denn nur von außen messbare Kriterien gestatten es dem Arzt, dies zu dokumentieren und juristisch auf der sicheren Seite zu sein. Der Hirntod ist eine Definition, auf die man sich gesellschaftlich in Form von Gesetzen geeinigt hat. Das wurde nötig, als man die ersten Organe verpflanzt hat. Das war Ende der 60er Jahre der Fall. Und an der Definition hat sich bis heute nichts geändert. Und der Arzt hat bei Einhaltung aller Kriterien keine Sanktionen zu befürchten. Der Hirntod bedeutet dabei nicht den biologischen Tod, des Körpers. Weil die Organe müssen ja bis zur Entnahme am Leben gehalten werden. Was bei dieser Definition außen vor bleibt, sind die inneren Prozesse des Sterbenden, das, was im Bewusstsein des Sterbenden passiert. Das abendländische Denken hat sich seit Jahrhunderten auf die Erforschung der materiellen Welt durch die Naturwissenschaft konzentriert. Und das hat zu einer weitgehend materialistischen Weltanschauung geführt, in der das Bewusstsein nur an ein die Materie gebundenes Phänomen ist. Wir trennen ja sogar in der Wissenschaft Geisteswissenschaft und Naturwissenschaften. Das machen wir schon da an der Stelle. In der östlichen Kultur wurde der Schwerpunkt auf die Erforschung der geistigen Welt gelegt. Daher ist die Herangehensweise an Sterben und Tod in einer buddhistischen geprägten Kultur ganz anders. Buddhisten erkennen natürlich auch den biologischen Tod, den Verfall des Körpers an. Auch der Buddha ist biologisch gestorben. Anders sieht es aus buddhistischer Perspektive mit dem Sterbeprozess aus. Dabei spielt der Ausfall einzelner biologischer Funktionen keine Rolle. Weil die alten Tibeter haben keine Hirnströme gemessen. Konnten die nicht. Aus buddhistischer Perspektive sind also die geistigen Prozesse im Sterben entscheidender. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Die Frage der Wiedergeburt stand in den unterschiedlichen buddhistischen Schulen nie zur Disposition. Die Art, wie sich der Übergang von einem zum anderen Leben vollzieht, schon. Während die Theravada-Buddhisten, also das sind die Buddhisten der älteren Schule, davon ausgehen, dass der Übergang unmittelbar erfolgt, kennt der tibetische Buddhismus einen Zwischenzustand. Einige Stellen in diesen alten Schriften scheinen die Idee eines Zwischenzustandes zu unterstützen. Ich habe gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Also ich kann das nur indirekt wiedergeben, weil ich es gelesen habe. Und ich konzentriere mich heute auf die tibetische Sicht. Auch aus persönlicher Überzeugung, weil ich glaube, dass das, was da beschrieben wird, aus Beobachtung und Erfahrung aufgeschrieben wurde. Der Sterbeprozess und die Zeit bis zu einer neuen Geburt wird im tibetischen Buddhismus Bado, Zwischenzustand, genannt. Und bekannt ist sicher das tibetische Totenbuch, Bardo Tödo. Es wurde im 14. Jahrhundert von dem Mönch Karma Lingpa gefunden. Und es besteht aus einer Serie von Texten, die die Befreiung des Verstorbenen aus dem Kreislauf der Wiedergeburt anstreben. Einschließlich der zugehörigen Vorbereitung. Und der genaue Titel des Buches lautet Das Buch von der natürlichen Befreiung durch Hören im Zwischenzustand. Das ist der 11. Text in der Serie, der dazu bestimmt ist, einem Verstorbenen von einem Lama während des maximal 49 Tage dauernden Zwischenzustandes vorgelesen zu werden und ihn so durch den Bado zu leiten. Der Verstorbene soll die Möglichkeit erhalten, Nirvana zu erreichen, einen Zustand, der frei von Ihas und Verblendung ist, sowie frei von dem Drang nach einer neuen Existenz. Und wenn das nicht gelingt, wird er weiter durch dieses Vorlesen unterwiesen. Es wird erklärt, was das Bewusstsein im Zwischenzustand erfährt, um dadurch eine gute Wiedergeburt zu ermöglichen. Was hört zu, wenn es keine Seele gibt? Die Tibeter unterscheiden verschiedene Schichten des Bewusstseins. Die tiefsten bestehen als Kontinuum über die Existenzen und sind in der Lage, diese Informationen aufzunehmen. Dieser Bewusstseinsstrom bildet aber nicht den Kern der Persönlichkeit. Er ist sozusagen nur der Datenspeicher, das Basismaterial für die neue Existenz. Das, was wir als Persönlichkeit erleben, ist eigentlich nur ein Konstrukt unseres Geistes. Ein Kontinuum durch alle Existenzen schafft auch die Verbindung zwischen den Existenzen. Und so ist es möglich, dass sich Erleuchtete all ihrer Existenzen erinnern. Wie es der Buddha beispielsweise in der Nacht seiner Erleuchtung erlebt hat. Wenn wir sterben, ist es für unser Bewusstsein ein Schock. Die Sinne schwinden, die Verbindung mit der gewohnten Welt reißt ab. Im Bade wird der Geist mit Erscheinungen konfrontiert. Das Totenbuch betont an vielen Stellen, dass es sich dabei um Projektionen unseres eigenen Geistes handelt. Und wir brauchen uns davor nicht zu erschrecken. Und der Zwischenzustand unterteilt sich in drei Hauptphasen. Die erste Phase dauert 4,5 Tage. In dieser Zeit nimmt das Bewusstsein des Verstorbenen die Welt und die Trauernden noch wahr. Es erkennt erst allmählich, dass es nicht mehr zur Kommunikation fähig und in einen anderen Daseinsbereich eingetaucht ist. Danach tritt das Bewusstsein in die zweite Phase ein, die mit dem Erscheinen von gleißendem Licht beginnt. Es erscheinen nacheinander die 5 Jinnabuddhas, Vairochana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi, die man aus dem Mandala der 5 Buddhas kennt, jeweils gefolgt von Visionen der einzelnen Wiedergeburtsbereiche. Die Buddhas erscheinen im hellen Licht, während die Wiedergeburtsbereiche unklar und verschwommen sind. Der Geist hat Angst vor dem Unbekannten und flieht zu dem Bekannten. Die Belehrungen des Lama empfehlen sich, den Buddhas anzuvertrauen und nicht den Versuchungen der Wiedergeburtsbereiche zu erliegen. Nach den Buddhas erscheinen zahlreiche friedliche und zornige Wesen, die alle Projektionen unseres Geistes sind. Fruchten die Belehrungen nicht in diesem Zustand, folgt die letzte Phase des Bades des Werdens. Das Bewusstsein ist irritiert, es sucht Halt bei etwas Bekanntem. Die karmischen Prägungen und die Gewohnheiten treiben es einer neuen Existenz entgegen. Der Lama ermahnt den Verstorbenen, nur heilsame Gedanken zu reden, denn der Zwischenzustand wirkt karmisch. Die Gedanken und die Geistesverfassung haben einen Einfluss darauf, in welchem der 6 Daseinsbereiche wie wiedergeboren werden. Und zur Vorbereitung schildert der Lama, welche Farben aus diesen Bereichen kommen. Weißes Licht aus der Götterwelt, rotes Licht aus dem Bereich der Titanen, blaues aus dem Bereich der Menschenwelt, grünes Licht aus dem Bereich der Tiere und gelbes aus dem Bereich der hungrigen Geister und rauchig trübes aus der Hölle. Passt ja. Die Belehrungen haben jetzt nur noch ein Ziel, nämlich das Bewusstsein des Verstorbenen zu sammeln, es an die Lehren der Buddhas zu erinnern und damit eine positive Geisteshaltung zu erzeugen. Und angestrebt wird die Wiedergeburt in der Menschenwelt, weil man sich hier weiterentwickeln kann und schließlich auch Erleuchtung erlangen kann. Die Beschreibungen im tibetischen Totenbuch sind viel detaillierter, als ich das hier darstellen kann. Aber es wird immer wieder betont, dass all das, was erlebt wird, Projektionen unseres eigenen Geistes sind. Menschen, die nie etwas von Buddhas gehört haben, werden in dem Zustand auch keine Buddhas sehen. Das Buch verdeutlicht uns aber, wie wichtig unsere eigene Geisteshaltung ist. Der Einfluss ist so groß, dass er über Existenzen fortdauert. Negative Geisteshaltungen wirken sich negativ aus, sie verstärken das Leiden. Positive wirken das Gegenteil. Das bringt uns in die Richtung Gesetz von Karma und da komme ich nachher nochmal drauf zurück.